The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, und zwar Freitag, der 17. Juni.
Es ist ein furchtbarer Krieg und Russland treibt ihn mit größter Brutalität ohne Rücksicht auf Menschenleben voran. Und das ist das, was auch zu Ende gehen muss.
Derweil drei Vertreter von All Europe, Scholz, Draghi, Macron, durch die Verwüstungen in den Kiewer Vororten stapften, meldete sich in aufreizender Selbstgewissheit der Kreml-Herrscher und Kriegspräsident aus Moskau zu Wort. Die drei EU-Politiker, das ließ er über den Sprecher des russischen Präsidialamtes Dmitri Peskow mitteilen, sollten ihre Zeit mit Zelensky doch nutzen, um, Zitat, einen realistischen Blick auf die Sachlage zu werfen. Zitat Ende. Und diese Sachlage, und daraus speist sich die Selbstsicherheit Putins, sieht im Moment nicht sehr vorteilhaft für den Westen aus. Die Anti-Putin-Allianz ist kleiner, zersplitterter und ökonomisch ineffektiver als erhofft und gewünscht. Jeder zweite abgefeuerte Schuss des Westens trifft das eigene Knie. Zum Beispiel die Idee, man könne Putin durch eine ökonomische Kriegsführung in die Niederlage zwingen, erweist sich jeden Tag als Fehlkalkulation. Die Wirtschaftssanktionen wirken, aber sie wirken eben auch gegen uns, die wir sie erlassen haben. Sie haben in weit stärkerem Maße sogar den westlichen Gesellschaften zugesetzt, die jetzt unter hohen Energiepreisen, unterbrochenen Lieferketten leiden und nach der Notbremsung der US-Notenbank womöglich in die Rezession rutschen werden. Putin besitzt, das müssen wir konstatieren, die noch immer wichtigsten Ausgangsstoffe für die westliche Wohlstandsproduktion. Öl und Gas, Gas und Öl. Mittlerweile hat er den Spieß sogar umgedreht und seine Lieferungen nach Polen, nach Finnland, in die Niederlande eingestellt. Nach Frankreich, Italien, Tschechien, Österreich und Deutschland gedrosselt. Das hat unseren Wirtschaftsminister Robert Habeck auf den Plan gerufen und der möchte jetzt über das Energiesparen nicht mit Putin, sondern mit uns sprechen.
Dazu kommt die große Bereitschaft der Bevölkerung, von Ihnen, von euch, von den Unternehmen und den Betrieben, Energie zu sparen, Gas zu speichern. Es ist jetzt der Zeitpunkt, das zu tun. Jede Kilowattstunde hilft in dieser Situation.
Das klingt deutlich kleinlauter als zu Beginn des Krieges, als der Westen sein massives Sanktionsregime, wie es damals hieß, verabredet hat.
Der Rubel ist in freiem Fall, hat 50% seines Wertes verloren gegenüber dem Euro. Wir sehen, dass die Zinsen durch die Decke gehen. Wir sehen, dass die Ratingagenturen die russischen Staatsanleihen als sogenanntes Junk beurteilen, also Schrott im Prinzip. Wir haben die Sanktionspakete so geschnitten, dass wir maximale Wirkung in Russland erreichen, ohne uns zu sehr zu schaden.
Scholz, Draghi, Macron waren gestern tagsüber und bis zum Abend in Kiew und mein Kollege Gordon Ripinski war dabei. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Morgen, Gordon. Sag uns, wurde diese Aufforderung aus dem Kreml, die Zeit für einen realistischen Blick auf die Sachlage zu werfen, wurde dieser Aufforderung Folge geleistet? Ich meine, wurde in dieser Runde mit Zelensky über die eher unvorteilhafte militärische Lage gesprochen?
Guten Morgen, Gabor. Ja, natürlich haben die Staats- und Regierungschefs gestern auch mit Zelensky über die militärische Realität gesprochen. Und die ist ja in der Tat in den angesprochenen Regionen äußerst kompliziert. Aber gerade diese Situation nutzt ja Zelensky auch im Gespräch mit Scholz, Draghi und Macron, um eben nochmal auf sein Kernanliegen aufmerksam zu machen, der Bedarf nach Waffenlieferungen. Und zur Aufgabe einzelner Gebiete ist er im Moment nicht bereit. Und wer könnte ihm es auch verdenken? Und auch die politischen Gäste haben ja klar gemacht, wie ein Frieden aussehen soll, wann er erreicht wird, das bestimmt eben erst einmal die Ukraine.
Olaf Scholz hat der Ukraine nicht, wie mancherorts zu lesen ist, heute Morgen die EU-Mitgliedschaft angeboten, sondern er hat ein Verfahren zur Erlangung der EU-Mitgliedschaft angeregt, oder das würde er unterstützen. Gordon, ist das eigentlich ein ernsthaftes, ein seriöses Angebot für den ukrainischen Regierungschef?
Ja, das ist schon ernst gemeint und doch hat es ja auch mindestens einen Haken. Der ernste Teil, Scholz, Draghi und Macron wollen der Ukraine die EU-Perspektive bieten und sie bei dem Vorhaben unterstützen, jetzt erst einmal einen Kandidatenstatus zu erreichen. Und sie wollen dabei vor allem mit einer Stimme sprechen. Das wurde in Kiew klar. Aber, und das ist jetzt der Haken, damit ist Europa insgesamt ja noch nicht überzeugt. Denn es gibt durchaus Widerstand. Die Dänen, die Portugiesen, auch die Niederlande sind skeptisch. Selbst der erste Schritt zum Kandidatenstatus ist also ein ziemlich großer. Und übrigens, selbst wenn das gelingt, bis zu einer tatsächlichen EU-Mitgliedschaft der Ukraine würden mindestens Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte vergehen. Und womöglich ist das ja auch ein Kalkül bei dieser frühen Entscheidung, denn Nein sagen kann man auf der bevorstehenden Langstrecke immer noch.
Von außen betrachtet ist ja das Verhältnis Zelensky zu Olaf Scholz belastet. Da war auch die Ausladung des Bundespräsidenten noch. Wie waren deiner Einschätzung nach die Schwingungen jetzt zwischen Zelensky und Scholz? Gab es Zeichen der Entspannung?
Ja, es gab Zeichen der Anspannung und solche der Entspannung. Etwas befremdlich wirkte auf mich, dass Scholz bei der Pressekonferenz ganz außen platziert war, nicht innen wie etwa Draghi und Macron, und dass er dann auch als allerletzter zu Wort kam. Er wirkte stellenweise tatsächlich wie der drittwichtigste Gast und das hätte mich an Scholz' Stelle schon gestört. Andererseits war Zelensky betont freundlich zum Kanzler. Er betonte immer wieder auch die Partnerschaft und dankte für den bisher gebrachten Einsatz. Also das häufig gehörte Lied der Kritik von Zelensky in Richtung Scholz, das gab es diesmal nicht zu hören.
Gordon, mich interessieren natürlich auch die Haltungsnoten. Wie hat sich Olaf Scholz neben Emmanuel Macron und Mario Draghi medial geschlagen?
Also ein wenig lockerer als der Italiener Draghi, aber wenn wir ehrlich sind, das ist ja auch keine so große Kunst. Im Vergleich zu Macron muss man sagen, dass der Franzose Situationen schon noch mehr für sich nutzt. In Irpin zum Beispiel präsentierte sich der französische Präsident als empathischer Staatschef, umarmte einen ukrainischen Minister und litt mit den Gesichtsausdrücken quasi mit und präsentierte sich auch sehr offensiv seinen mitgereisten Pressevertretern. All das ist nicht unbedingt das Ding von Olaf Scholz. Er wirkte schon bei Zeiten ein wenig wie jemand, der seine Pflicht erfüllt, die eben nun endlich erledigt werden muss. Also ich würde sagen, Quintessenz, wir haben einen soliden Kanzler erlebt, ohne echte Höhepunkte, ohne echte Fehler. Man könnte also sagen, ein typischer Olaf Scholz.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Sigmar Gabriel, ehemals Außenminister und Vizekanzler und heute Präsident der Atlantikbrücke, spricht in einer neuen Ausgabe des Pioneer-Podcasts World Briefing mit Chelsea Speaker über Wege aus dem Ukraine-Krieg.
Die Leute sagen, nur weil ihr euch da zwischen NATO und Russland prügelt, müssen wir hier hungern. Und diese Geschichte dürfen wir nicht mitmachen. Und wir dürfen uns auch die Chinesen nicht so einfach davon kommen lassen. Ich finde, wir müssen China viel stärker in die Pflicht nehmen.
Unsere Börsenreporterin erklären die Katerstimmung an der Wall Street und den tiefen Rausch der Zalando-Aktie. Außerdem eine Allensbach-Studie lehrt einen ganz neuen Blick auf Deutschlands Wähler. Und wir gedenken eines Präsidentenskandals, der Amerika veränderte und die Medien auch. Jetzt war er dann doch noch in Kiew. Bundeskanzler Scholz fast 4 Monate nach Kriegsbeginn. Sein Gastgeschenk: Scholz will der Ukraine und ihrer Nachbarrepublik Moldau den Status von EU-Beitrittskandidaten zusprechen. Das klingt, wir sprachen eben schon darüber, besser als es ist. Es ist nämlich fernste Zukunftsmusik. Man achte mal auf die Sätze und die Zwischentöne.
Es braucht Einstimmigkeit unter den 27 EU-Ländern. Für den Beitritt zur Europäischen Union gelten klare Kriterien, die von allen Kandidaten erfüllt werden müssen. Das gilt für die gemeinsam in der EU vereinbarten Regeln, den Acquis, insbesondere mit Blick auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Die EU muss sich auf diese Entwicklung vorbereiten und ihre Strukturen und Verfahren modernisieren.
Denn bevor das alles tatsächlich seinen Weg gehen kann, muss der Krieg erst beendet sein. Nur wann und wie Und unter wessen Vermittlung soll das eigentlich geschehen? Wie kann sie aussehen, diese, wie es Diplomaten und Außenpolitiker nennen, Off-Ramp, also Ausfahrt aus diesem Konflikt? Gordon haben wir dazu gehört, aber was sagt unser früherer Vizekanzler und Bundesaußenminister Sigmar Gabriel? Chelsea Speaker hat ihn auf der Pioneer One getroffen und mit ihm für ihren gemeinsamen Podcast World Briefing gesprochen. Die Folge in Gänze hören Sie am Samstag. Aber einen Auszug präsentiere ich Ihnen gerne heute und hier und jetzt. Chelsea Speaker wollte von Gabriel wissen, wie denn eine Verhandlungslösung aussehen könnte, die diesen Krieg in der Ukraine möglichst zügig beendet.
Ich muss zugeben, dass ich nicht sehe, dass wir nahe an einer Verhandlungslösung sind. Ich hoffe, ich irre mich, aber ich glaube, wir sind weiterhin in einer Situation, wo beide Seiten diesen Krieg fortsetzen.
Aber die Ukraine kann unmöglich diesen Krieg fortsetzen wollen.
Natürlich will sie das, weil sie ihr Land befreien will.
Die von Ukraine. Von Donbass und die Krim zurückerobern, eigentlich nicht zur Ukraine gehört,
ist klar. Und Russland will das nicht hergeben. Und es ist ja vorstellbar, dass die Russen, die derzeit militärische Fortschritte machen, dass die Russen irgendwann sagen, so, jetzt haben wir den russischsprachigen Teil der Ukraine von dieser schlimmen Regierung in Kiew befreit, wir hören jetzt auf. Das wird die Ukraine nicht mitmachen. Die werden nicht einfach sagen, okay, dann verzichten wir auf 20-25% unseres Territoriums. Und wir dürfen sie auch nicht dazu auffordern, weil, wenn die Russen jetzt erleben würden, man muss noch ein bisschen warten und dann kriegt man fremde Länder. Das wäre ja auch eine schlimme Lehre. Deswegen sehe ich, solange es auf dem Battlefield, auf dem Kriegsschauplatz sozusagen keine Veränderungen gibt, wo der eine oder der andere in eine schwächere Position kommt, sehe ich keine Bereitschaft zum Verhandeln. Das ist ein Riesenproblem. Aber wollen wir jetzt aufstehen und sagen, die Ukraine muss nachgeben? Putin wird nicht nachgeben. Und die Russen so unter Druck setzen, dass sie den Donbass das verlassen müssen, hieße, erstens, wir müssen mal 1000 Kilometer zwischen der polnischen Grenze und dem Donbass überwinden. Mit Truppen, mit Material. Da werden die Russen ja nicht einfach zugucken, nehme ich mal an. Und es hat eben das Risiko, dass dann doch die Bereitschaft existiert, Nuklearwaffen einzusetzen. Ich halte die nicht für unglaublich wahrscheinlich, aber das weiß einfach keiner. Und das Risiko, wenn wir uns irren und er doch Nuklearwaffen einsetzt, ist einfach so unvorstellbar groß, dass dieses Risiko keiner eingehen will.
Kann man Russland und die Ukraine nicht dazu zwingen, sich zurück an den Verhandlungstisch zu setzen? Gäbe es niemanden, der in der Lage wäre, das zu tun? Also wir denken zum Beispiel an Richard Holbrooke bei den Dayton Accords damals. Der war Schlichter in der Rolle, gemeinsam mit dem ehemaligen schwedischen Ministerpräsidenten. Und das hat eben dazu geführt, dass der Krieg dort beendet wurde. Gibt es niemanden, der in diese Rolle schlüpfen könnte?
Jedenfalls offensichtlich derzeit nicht. Es gab ja die Versuche. In Istanbul ist ja verhandelt worden. Und es schien ja fast so, als seien die auf dem Weg aufeinander zu. Aber es endet dann eben dabei, dass Russland fordert, dass der Osten der Ukraine von Russland kontrolliert wird. Bis hin dazu, dass die Gefahr der Annexion besteht. Und das kann ein ukrainischer Präsident nicht akzeptieren. Ich glaube, dass was anderes passieren wird. Und das unterschätzen wir übrigens hier in Deutschland und in Europa und im Westen erheblich. Ganz viele Staaten auf der Welt schauen auf diesen Krieg völlig anders als wir. In Afrika, in Asien, von China ganz zu schweigen, Indien, die schauen auf diesen Krieg als einen Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland und sagen, es ist wie immer, diese beiden alten Imperialisten bekriegen sich und wir müssen darunter leiden. In Afrika Hungersnot. Die Energiepreise bringt arme Länder in die wirtschaftliche Katastrophe. Und das kurz nach der Pandemie. Dort ist dann wieder das Sterben an der Tagesordnung, und zwar diesmal wegen Hunger. Und diese Länder, die werden nicht einfach weiter so zugucken. Und ich finde, man muss eine Strategie entwickeln, wo erstens der Westen jetzt mal anfängt, sich intensiver mit der Lage der Afrikaner und der anderen auseinanderzusetzen. Wir sind so auf den Krieg in der Ukraine konzentriert, dass diese Staaten, insbesondere in Afrika, den Eindruck haben, dass wir ihnen den Rücken zuwenden und uns nicht um sie kümmern.
Ja, letztendlich tun wir das auch, oder nicht?
Ja, das muss man ändern. Wir müssen dringend, sonst verlieren wir die übrigens. Die haben ja in der UN-Generalversammlung gegen Russland gestimmt. Aber mehr und mehr entsteht dort der Eindruck, dass wir hier doppelte Standards haben. Wenn sozusagen an anderer Stelle Grenzen verletzt werden, interessiert uns das gar nicht. Und jetzt wollen wir das alle mitmachen. Und vor allen Dingen interessiert uns nicht, in welcher wirklich wirtschaftlichen und persönlichen Katastrophe viele Menschen sind. Da muss ich einfach nur vorstellen, was bei uns los ist bei der Inflation. Jetzt muss man das mal in armen Ländern vorstellen, wo sowieso schon gehungert wird. Und mein Rat wäre, dass die Europäer und die Amerikaner zuallererst mal ein, ich würde sagen, Second Track aufmachen müssen. Die müssen sich überlegen, was sie tun können, um diesen Ländern zu helfen. Denn es wird ja scheinbar nicht gelingen. Die Türken haben ein Angebot gemacht, auf das weder die Russen noch die Ukrainer richtig eingehen, nämlich unter türkischer Kontrolle den Weizen und die Nahrungsmittel rauszuholen. Wenn das nicht funktioniert, ich fand den türkischen Vorschlag mutig, dann müssen wir anders auf anderem Weg Lebensmittel dahin bringen und dafür sorgen, dass die Energiepreise dort nicht die Leute um den Verstand bringen. Wenn wir das nicht machen, dann verlieren wir international an Unterstützung. Und diese Unterstützung brauchen wir, damit das eines Tages passiert, was Sie zu Recht fordern, nämlich, dass die an den Verhandlungstisch kommen. Dazu muss es internationalen Druck geben. Derzeit entsteht der Druck ganz anders, indem man nämlich auch auf uns kommt und die Leute sagen, nur weil ihr euch da zwischen NATO und Russland prügelt, müssen wir hier hungern. Und diese Geschichte dürfen wir nicht mitmachen. Und wir dürfen uns auch die Chinesen nicht so einfach davon kommen lassen, die auch diese Geschichte erzählen, das ginge sie alles nichts an, das wäre ja ein Stellvertreterkrieg. Ich finde, wir müssen China viel stärker in die Pflicht nehmen, dass die sich einfach raushalten und noch sozusagen, sie sind nicht auf der Seite der Russen, das kann man nicht sagen. Aber
wobei, vor ein paar Wochen war ein Quad-Gipfel in Japan und also Australien, Indien, Japan und die USA und China und Russland haben Atombomber über dem japanischen Meer fliegen lassen. Ein deutlicheres Zeichen, dass China mit Russland zusammensteht, könnte es nicht geben, oder?
Ich zögere ein bisschen, weil wir sehr schnell dabei sind, China eindeutig zuzuordnen. Die Wahrheit ist doch, dass in diesem Land dort selbst ein Streit über die Frage existiert. Ist das eigentlich jetzt wunderbar, dass die Amerikaner sich wieder um Europa kümmern müssen und sie deshalb nicht genug Kraft haben, sich um den Indopazifik zu kümmern? Und ist es nicht auch wunderbar, dass die Russen, dass Russland China wie eine reife Frucht in den Schoß fällt? Denn die beiden Länder waren ja nicht befreundet. Ja. Und die andere Seite sind die, glaube ich, Klügeren, die in China sagen, am Ende hängt bei uns alles davon ab, dass wir wirtschaftlich erfolgreich sind, damit es unseren Leuten besser geht. Wenn nicht, wird die Führungsfrage auch in der KP gestellt. Und deshalb müssen wir was dafür tun, dass die Weltwirtschaft nicht total außer Kontrolle gerät. Und ich finde, ich weiß ja nicht, ob wir Erfolg haben, aber die Chinesen einfach so davonkommen zu lassen, indem sie sagen, das ist ein Problem von euch, nicht von uns. Ich finde, das geht nicht. Sie sind im UN-Sicherheitsrat. Sie können nicht immer erklären, wie bedeutend sie in der Welt sind und dann bei Krieg erklären, es ginge sie nichts an.
Na klar. Und natürlich spielt dieser Konflikt um Taiwan eine Rolle im Hintergrund. Also die USA haben sich nicht komplett davon abgewendet, sondern das Thema scheint Joe Biden tatsächlich wirklich im Blick zu haben. Der hat sich zuletzt sehr deutlich ausgedrückt und Taiwan zugesichert, im Falle eines chinesischen Angriffs die Insel militärisch zu verteidigen. Ist das Taktik oder ist das einfach wieder ein unglücklicher Patzer des US-Präsidenten oder spielt die Innenpolitik hier wieder eine große Rolle? Wie schätzen Sie das ein?
Na, erstmal glaube ich, ist es eine klare außenpolitische Position des amerikanischen Präsidenten, die auch signalisiert, uns ist der Indo-Pazifik nicht egal, ihr könnt hier nicht machen, was ihr wollt. Dann hat es auch was mit Innenpolitik zu tun, aber erstmal ist eine klare Positionierung. Die Frage ist, wie wahrscheinlich ist das eigentlich, dass die Chinesen das in nächster Zeit machen? Nun wissen wir das alle nicht genau. Ich glaube, es gibt zwei Situationen, wo man leider damit rechnen müsste, dass auch Taiwan ein Kriegsschauplatz werden kann. Das erste wäre, wenn die USA oder Taiwan selbst das Land, die Insel als unabhängig und selbstständig öffentlich erklären. Das haben ja die Vereinigten Staaten nie gemacht. Wir übrigens auch nicht. Wir sagen auch ein China. Mhm. wenn wir da diese Politik ändern würden im Westen oder das Land selbst erklären würde, wir sind unabhängig, offiziell, inoffiziell sagen das ja viele dort, dann glaube ich, wäre der Punkt, wo China versucht, das militärisch zu lösen. Und der zweite Punkt ist, vor dem man immer Angst haben muss in autoritären Regimen, wenn die wirtschaftliche Lage im Inland schwierig wird, dann gibt's Staaten, die greifen zum Krieg, damit im Land sozusagen Solidarisierung mit der Führung stattfindet. Das erleben wir auch gerade in Russland. Aber sag mal, aus sich heraus spricht, glaube ich, wenig dafür. Die Chinesen sind in einer massiven Krise, weil sie die Pandemie nicht in den Griff kriegen, weil ihr Impfstoff nicht wirkt, weil sie zu stolz sind, im Westen nach Impfstoff nachzufragen. Ihre wirtschaftlichen Wachstumsraten sind viel zu niedrig, um den chinesischen Traum, dass jeder Bürger einen bescheidenen Wohlstand hat, zu erfüllen. Und sie haben vor sich ein gigantisches Problem in der Demografie, denn die Ein-Kind-Politik führt dazu, dass sie demnächst viele Rentner, aber wenig Arbeitnehmer haben. Es gibt Leute, die sagen, erst wird China alt, bevor es reich wird. Und deswegen spricht vieles dafür, dass sich die durchsetzen, die ja jetzt gerade in China versuchen, auf keinen Fall die Russen so zu unterstützen, dass sie in die Gefahr kommen, von den Sanktionen Europas oder der USA betroffen zu werden.
Und China kann auch unmöglich Interesse daran haben, eine Weltwirtschaftskrise mitzuerleben.
Nein, haben sie auch nicht, aber dafür, finde ich, sind sie ziemlich zurückhaltend. Ich würde ja gar nicht die Illusion haben, dass sich China öffentlich bekennt, aber dass die Chinesen Druck machen müssen auf das, was sie sagen, nämlich, dass es zu Verhandlungen kommt, und die können ja nur das Ziel haben, dass auf der einen Seite das Angebot kommt, das Herr Selenskyj ja schon gemacht hat, nämlich die Neutralität der Ukraine, auf der anderen Seite aber eben auch die territoriale Integrität. Ob das schnell dazu führt, dass auch die 2014 unter Kontrolle gekommenen Gebiete der Separatisten wieder aufgegeben werden, da würde ich vermuten, eher nicht. Wir werden wohl auch nicht sehen, dass die Russen die Krim wieder hergeben. Aber das wäre ja vielleicht ein erster Schritt zu sagen, wenigstens die Integrität des Landes vor Beginn dieses Überfalls wird wiederhergestellt. Und da würde ich schon verlangen, dass die internationale Staatengemeinschaft auch Länder wie China in die Pflicht nimmt.
Chelsea hat Sigmar Gabriel natürlich auch noch zum G7-Gipfel, zur Inflation und zu den Waffenexporten befragt. Diese Folge unseres World Briefings in voller Länge steht unseren Pioneers ab Samstag zur Verfügung auf thepioneer.de und in der Pioneer-App. Eine gute Gelegenheit, würde ich sagen, für alle Nicht-Pioneers an Bord zu kommen. Wann eigentlich, wenn nicht jetzt, für 82 Cent pro Tag? Ich finde, das lohnt sich.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da herrscht Katerstimmung an der Wall Street. Alles dazu weiß Anne Schwedt vor Ort. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Gestern zeigte die Nase zeitweise stark nach unten beim Standard & Poor's 500, beim Nasdaq und vielen anderen Indizes. War das der verzögerte Schock der Zinserhöhung der Notenbank vom Tag vorher?
Ja, das könnte man echt meinen, Gabor. Am Mittwoch hatten sich die Anleger ja noch gefreut, dass die Notenbank das Inflationsproblem ernst nimmt und wussten die Zinserhöhung von 75 Basispunkten irgendwie noch zu schätzen. Gestern kam dann aber wieder die Erkenntnis zurück, dass mit steigenden Zinsen ja auch das Wirtschaftswachstum verlangsamt wird. Es überwog also wieder die Angst, dass wir jetzt in eine Rezession abrutschen könnten. Der Dow Jones fiel um 2,5% auf den tiefsten Stand seit Januar 2021. Beim S&P 500 ging es um 3,4% nach unten und die Nasdaq verlor sogar ganze 4,3%. Damit fiel die Tech-Börse auf Level, die wir seit September 2020 nicht mehr gesehen haben. Der S&P 500 und die Nasdaq befinden sich damit tief im Bärenmarkt-Territorium. Die sind rund 24% bzw. 34% von ihren Allzeithochs entfernt. Der Dow Jones, der kratzt gerade so an der Grenze zum Bärenmarkt, aber insgesamt echt schlechte Laune hier an der Wall Street.
Und morgen früh erscheint eine neue Ausgabe deines Crypto-Briefings auf thepioneer.de. Es geht diesmal um das Crypto-Mining, frei nach dem Motto, wenn du Bitcoins haben möchtest, dann schürf dir doch einen, richtig?
Ja, absolut. Laut einer aktuellen Studie von CoinCap gibt es in Deutschland verhältnismäßig viele Bitcoin-Miner, was ganz interessant ist, weil in Deutschland ja die Stromkosten nicht gerade billig sind und Bitcoin-Schürfen doch sehr viel Strom benötigt. Ich habe mich deshalb mal mit einem Bitcoin-Miner aus Deutschland unterhalten und ihn gefragt, wie profitabel Bitcoin-Mining in Deutschland wirklich ist und ob man damit reich werden kann. Ich habe ihn außerdem mit der Kritik konfrontiert, dass Bitcoin-Mining ja doch sehr umweltschädigend sein soll. Und für alle, die gar nicht wissen, was das alles ist, erkläre ich im Podcast auch nochmal ganz ausführlich, was man unter Mining eigentlich versteht und was es da auch für unterschiedliche Methoden gibt. Also lohnt sich wirklich wieder reinzuhören ab morgen früh, die neue Folge vom Kryptobriefing auf thepioneer.de.
Vielen Dank, Anne. Wir freuen uns auf die neue Folge. Und damit geht's zu Annette Weißbach in Frankfurt am Main. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Auch an der deutschen Börse gab es ja gestern wieder viele Verlierer. Auch die Aktie von Zalando, dem großen Online-Versandhändler, war dabei. Da gibt es offenbar große Probleme. Was für Probleme genau?
Kurz kann man es eigentlich zusammenfassen, vom Corona-Gewinner zum Lockerungsverlierer. Anleger lassen eigentlich Aktien generell von E-Commerce-Firmen bereits seit Monaten links liegen. Aber gestern ging es dann nochmal ganz kräftig für Zalando bergab. Und der Grund dahinter sind düstere Aussichten des britischen Konkurrenten, kann man es ja sagen, ASOS. Bei ASOS ging es 25% bergab am gestrigen Tag. Der Grund dahinter, das Unternehmen musste seine Prognose senken. Und das hat die Anleger massiv verschreckt und hat dann aber auch andere wie Zalando gleich mit in Sippenhaft genommen. Denn warum soll es denn bei Zalando viel besser laufen, wenn es bei den Briten so schlecht läuft? Denn die generelle Tendenz ist es ja, dass Menschen wieder eher auch vor Ort einkaufen gehen und nicht nur online bestellen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass Richard Nixon vor 50 Jahren im Wahlkampf das Amt schon fest in der Tasche hatte. Das Amt des Präsidenten. Die Umfragen verhießen einen haushohen Sieg für seine Wiederwahl als Präsident. Er setzte auf die richtigen Themen. Abzug aus Vietnam, Jobs für Amerika. Und er fuhr eine, muss man sagen, hat man ihm nicht zugetraut, charismatische Kampagne.
What has to be done by president and people together, or it won't be done at all. I am asking not that you give something to your country, but that you do something with your country. I am asking not for your gifts, but for your hands.
Und trotz allem brachen am 17. Juni 1972 fünf Männer in die Wahlkampfzentrale der Demokraten ein, um die Kampagne von Nixons Kontrahenten auszuspionieren. Ein Mann, den die Geschichte vergessen hat. Ein Mann namens George McGovern. Und die Einbrecher, als Klempner verkleidet, wurden ertappt, als sie eine Abhörwanze austauschten und Dokumente abfotografierten. Das Gebäude in Washington, in dem die Wahlkampfzentrale der Demokraten und damit dieser Einbruch stattfand, hieß und heißt bis heute Watergate. Der große Hotelkomplex, wo man auch permanent wohnen kann, ist seither das Symbol für den größten politischen Skandal des 20. Jahrhunderts. Und er bedeutete das unehrenhafte Ende des Richard Nixon. Aber bis es soweit war, ist noch einiges passiert, denn Nixon redete den Einbruch erstmal klein und gewann auch die anstehende Wahl mit historischen Zahlen. 49 von 50 US-Staaten fielen an ihn. Aber nach der Wiederwahl geriet er unter Druck. Was wusste der Präsident von dem Einbruch? War er vielleicht der direkte Drahtzieher? Was ist mit dem Geld, das bei den Einbrechern gefunden wurde? Waren das Parteispenden, die zum Beispiel zur Bestechung verwandt wurden? Im November 1973 verteidigte sich Nixon in einer legendären Fernsehansprache mit dem Satz: I'm not a crook, ich bin kein Gauner.
And I think too that I could say that in my years of public life that I welcome this kind of examination because people have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got.
Aber genau das stimmte nicht. Er war ein Gauner. Und einer der gefassten Einbrecher war der Sicherheitschef des Komitees von Nixons Wiederwahl, James McCord. Er stand vor Gericht und belastete den Präsidenten danach schwer. Der entscheidende Schritt aber waren Tonbandaufnahmen aus dem Oval Office. Und dazu muss man wissen, der paranoide Nixon ließ sämtliche Gespräche heimlich aufzeichnen. Als die Justiz davon Wind bekam, verlangte sie, na was wohl, die Herausgabe. Und so kam die berühmte Aufnahme ans Licht, die heute als Smoking Gun Conversation berühmt ist. Nixon bespricht dort mit seinem Stabschef die FBI-Ermittlungen zum Watergate-Skandal, die Spur des Geldes und wie man diese lästigen Ermittlungen schnellstmöglich stoppen könnte. Bob Woodward und Carl Bernstein von der Washington Post waren die investigativen Journalisten ihrer Zeit. Watergate war ihre Story, der Pulitzer-Preis später ihr Preis. Dass diese Tapes ans Licht kamen, war ihr Erfolg. Und es war das Ende von Richard Nixon. Der Präsident habe nie gedacht, dass je jemand davon erfahren würde, erinnert sich Woodward.
It was Nixon's biggest secret. In fact, Nixon thought it would never be revealed. And of course, the tapes were, the Supreme Court said they had to be turned over to the prosecutors and investigators. And they provided the evidence that forced Nixon to resign. And Nixon was forced to resign, when you really look at it, by the Republicans who were, as Barry Goldwater once told Carl Bernstein and myself, too many lies, too many crimes.
Und die Moral von der Geschichte, am Ende siegt meist doch die Wahrheit. Und der Journalismus, wenn er sich anstrengt und unparteiisch und gründlich recherchiert, kann seine Wächterfunktion wahrnehmen. Watergate wurde zur Sternstunde dessen, was wir heute Enthüllungsjournalismus nennen. Ich kenne keinen einzigen Journalisten, der den Film mit Dustin Hoffman und Robert Redford über diese Watergate-Affäre nicht gesehen hat.
All the President's Men. The story of the two young reporters who cracked the Watergate conspiracy.
White House.
I'm Bob Woodward of the Washington Post. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass unsere Schulbildung so unterschiedlich, und zwar unterschiedlich nach Parteipräferenzen, ausfällt. Das hat jetzt eine Umfrage des Allensbach-Instituts im Auftrag der Zeitung Die Welt herausgefunden. Da wurden über 1000 repräsentativ ausgewählte Personen gefragt, was waren ihre besten Fächer in der Schule und wo waren sie eher mittelmäßig bis schlecht. Und danach mussten die Teilnehmer ankreuzen, was sie beim letzten Mal gewählt haben. Und heraus kamen wirklich interessante Ergebnisse. Die grünen Wähler zum Beispiel waren früher überdurchschnittlich gut in Englisch. Naja, nicht nur die Wählerschaft ist offenbar ganz sattelfest in der Sprache, sondern auch das Parteiführungspersonal. In diesem Zusammenhang erinnern wir uns an Guido Westerwelle, der in seiner Auftaktpressekonferenz als neu gekürter Bundesaußenminister einen Reporter der BBC abbügelte und sich partout weigerte, auf Englisch zu sprechen.
James Kumarasamy from the BBC. If I may ask a question in English, if you would be so kind as to answer in English.
Wenn Sie bitte so freundlich wären, weil das eine Pressekonferenz in Deutschland ist.
If I may ask in English and you could... Okay.
So wie es in Großbritannien üblich ist, dass man dort selbstverständlich Englisch spricht, so ist es in Deutschland üblich, dass man hier Deutsch spricht.
Okay, wir werden übersetzen. Okay.
Die Antwort des damals in der Opposition befindlichen Grünen, Cem Özdemir, ließ nicht lange auf sich warten. Sie kam prompt und sie kam kompetent.
Dear friends from the BBC, dear English speakers in and outside Germany, I don't know what you felt when you saw yesterday Guido Westerwelle not trying to speak English. Let me just assure you, unfortunately, this is going to be German foreign policy for the next 4 years. But don't forget there was a Joschka Fischer, and don't forget the next election will come, and then we will be back. So please don't leave us alone with those guys, and don't forget there are other Germans as well. See you guys. Take care.
Na, da gibt's doch eine glatte Eins. Bemerkenswert schlecht waren die heutigen grünen Wähler allerdings im Unterrichtsfach Mathematik. Wer das verwunderlich findet, ist selber schuld. Hoffentlich fällt Robert Habeck das bei der Finanzierung der Klimaschutz-Sofortmaßnahmen nicht noch auf die Füße. Nur noch schlechter als die grünen Mathe, und das wiederum signifikant, waren übrigens die heutigen Wähler der Linkspartei. Gut in Mathe in der Schule waren hingegen die heutigen CDU-CSU-Wähler und die FDP-Wähler zeigten sogar überdurchschnittliche Leistungen in Physik. Die SPD-Wähler wiederum hatten ihre schulischen Stärken in Deutsch. Das wiederum ist das Schulfach, wo die AfD-Wähler besonders schlecht abschneiden. Dabei legt man doch gerade hier in diesen Kreisen so viel Wert auf Deutsch und das Deutsche. Ich dachte bis dahin, die eigentliche Schwäche der AfD sei der Geschichtsunterricht. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in diesen neuen Tag, an dessen Ende das Wochenende auf uns alle wartet. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. But I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for. About the French I took, but I do know that I love.